Herzlich willkommen im Lehrerzimmer unserer Sendung im Kontrafunk zum Thema Schule und Bildung. Am Mikrofon Camilla Hildebrandt. Und die Themen heute? Als Deutschlehrerin in der Mongolei. Constanze Paul berichtet im Gespräch darüber. Konfliktgespräche ohne Verlierer? Ein Muss, meint Christoph Alton. Nach rund 40 Jahren Lehrerfahrung in Österreich widmet er sich heute der selbstentwickelten Mediation. Und Klaus Rüdiger kommentiert die Trendwende bei Jungwählern. Koffer packen und los in die Mongolei. Ganz so schnell ging es zwar doch nicht für die Lehrerin Constanze Paul, aber mit dieser Idee startete das Projekt. Ein neues Land kennenlernen, interkulturelle Erfahrungen machen. Frau Paul, Sie sind Lehrerin für Deutsch und evangelische Religionslehre, haben einige Jahre in Niedersachsen gearbeitet und dann zog es Sie fort. Was war denn der Auslöser gerade für die Mongolei?
Ja, hallo. Erstmal auch von mir. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich muss sagen, ich bin eine Reisetante per se. Ich bin als Kind schon viel gereist und hatte da schon großes Interesse dran, andere Länder und Kulturen zu entdecken. Und das zog sich durch meinen Lebenslauf eigentlich hindurch. Und auch während des Studiums und des Referendariats ploppte immer mal wieder der Gedanke auf, ach, es wäre doch schön, mal eine Zeit lang im Ausland zu arbeiten. Und dann habe ich von der großartigen Möglichkeit des Auslandsschulwesens erfahren, mich weltweit beworben und bekam ein Angebot, um in die Mongolei zu gehen und bin sehr happy, dass ich jetzt hier sein darf, weil das Land ist so vielfältig und bietet so einen starken Kontrast auch zu dem, was wir in Europa kennen, dass ich die Zeit hier einfach sehr, sehr genieße und große Freude daran habe, Menschen und die Kultur zu entdecken.
Sie haben sich weltweit beworben, also es gab gar nicht so ein spezielles Land oder einen speziellen Ort, wo Sie gerne hingegangen wären?
Ich bin ein großer Asien-Fan, habe Asien auch schon sehr, sehr oft und sehr intensiv bereist. Und von daher bin ich umso happier, dass es jetzt doch ein Land in Zentralasien geworden ist. Muss aber sagen, natürlich hat man die Mongolei oder ich hatte sie nicht auf dem Schirm, als es ums Bewerbungsverfahren ging. Genau.
Jetzt unterrichten Sie dort Deutsch an einer staatlichen Schule und an einer Privatschule. Ist das ausschließlich auf Deutsch?
Ja, mein Unterricht findet nur auf Deutsch statt, allerdings mit mongolischen Schülerinnen und Schülern. Die Lernenden, die ich vor mir sitzen habe, sind mongolische Muttersprachler, die in meinem Unterricht besonders in der Sprachkompetenz gefördert werden sollen. Mhm. Und da lege ich natürlich viel Wert darauf, dass ausschließlich auf Deutsch gesprochen wird, zumal ich auch noch nicht viel Mongolisch kann.
Aber ich denke, Sie haben schon ein paar Wörter gelernt. Sie sind seit diesem Schuljahr hier. Mhm. Ist es eine sehr schwierige Sprache?
Ja, es ist ein ganz anderes Schriftsystem auch. Die Mongolen haben das kyrillische Alphabet, wobei es nochmal ergänzt wird durch weitere Buchstaben, die jetzt zum Beispiel das russische Alphabet nicht hat. Auch in der Mongolei gibt es unterschiedliche Dialekte, sodass Wörter auch nochmal anders ausgesprochen als geschrieben werden. Und seitdem ich auch ein bisschen Mongolisch lerne, ziehe ich wirklich auch meinen Hut vor meinen Schülern, weil die ja vor der gleichen Herausforderung stehen, ein komplett anderes Schriftsystem zu lernen, Buchstaben zu lernen und Laute zu lernen, die ihnen bis dahin völlig fremd sind. Aber umso gewinnbringender ist diese Arbeit für mich und eben auch für die Schüler, weil wir von und miteinander ein bisschen lernen können. Und das macht natürlich auch viel Spaß.
Das kann ich mir vorstellen. Ist denn das Interesse am Deutschlernen sehr groß oder ist das eher eine kleine Gruppe? Und woher kommt das?
Erstaunlicherweise ist das Interesse am Deutschunterricht sehr, sehr groß. Es gibt viele ältere Mongolen, die damals, als die Mongolei noch unter dem Protektorat der Sowjetunion waren, auch Beziehungen zu Deutschland bzw. zur ehemals DDR gepflegt haben und deswegen die deutsche Sprache in der Mongolei schon immer ein bisschen eine Rolle gespielt hat. Deutschland und die deutsche Sprache ist jetzt aber hauptsächlich für die jungen Leute interessant, weil hier bekannt ist, dass unser Ausbildungs- und Universitätssystem sehr, sehr gut ist und das natürlich auch eine große Motivation in meinen Schülerinnen weckt, die deutsche Sprache zu lernen, mit dem Ziel eben im Ausland oder in Europa in deutschsprachigen Ländern entweder eine Ausbildung zu machen oder später zu studieren.
Welche Klassen sind das? Ab wann geht das los?
An der Privatschule, an der ich unterrichte, lernen die Schülerinnen Deutsch als erste Fremdsprache ab der ersten Klasse.
Wow.
Ich unterrichte jetzt vornehmlich die Oberstufenschüler, um sie auch auf die Sprachprüfungen vorzubereiten, die sie hier im Land ablegen können und mit deren Bestehen sie eben auch die Zulassung zu einem deutschen Studium mit erwerben können. Also sie haben dann die Sprachzulassung für ein Studium in Deutschland. Und das weckt natürlich eine hohe Motivation, aber ist auch für die Schüler mit sehr viel Arbeit verbunden, was sie aber, glaube ich, ganz gerne machen, weil sie sehr zielstrebig und zielbewusst sind.
Das wollte ich gerade fragen. Wie wird das denn von den Schülern und Schülerinnen aufgenommen? Ist das ganz neu für Sie, dass Sie nur in Deutsch unterrichtet werden oder war vor Ihnen schon mal jemand da und hat sozusagen die ersten Schritte gemacht?
Für ganz viele meiner Schülerinnen ist es komplett neu. Ich muss dazu sagen, dass ich großartig unterstützt werde von meinen mongolischen Kolleginnen, die auch Deutsch unterrichten, sich allerdings dann hauptsächlich auf die schriftlichen Kompetenzen fokussieren, auf die Rechtschreibung, auf die Grammatik. Und weil ich ja hauptsächlich fürs Sprechen eingeteilt bin, entdecken meine Schülerinnen mit mir auch komplett neue Lernmethoden, die sie so noch gar nicht kennen. Also viele Methoden, viele kompetenz- und handlungsorientierten Methoden, die für uns in Europa selbstverständlich sind, die sind für meine Schülerinnen vollkommen neu, sodass der Anfang für mich auch ein bisschen schwierig war, denn die Schülerinnen sind recht konfliktscheu und trauen sich auch noch nicht so viel zu, die Sprache zu zeigen, wie gut sie in ihren Sprachfähigkeiten sind. Weshalb es für mich auch eine Umstellung war, aber mit der Sensibilität und Empathie, die ich ja mitbringe und den Schülern eben auch Zeit lasse, sich auf mich und auf neue Methoden einzustellen, ist inzwischen der Unterricht sehr nachhaltig und sehr gewinnbringend. Ich hoffe, dass er für meine Schülerinnen motivierend ist. Sie haben auf jeden Fall eine Menge Spaß und das Lachen kommt auch nicht zu kurz. Das finde ich ist auch wichtig.
Frau Paul, Sie sagen, der Unterrichtsstil, die Lehrmethoden sind neu. Wie wird denn dort normalerweise unterrichtet? Ist das eher frontal? Bei uns geht man ja immer mehr in die Richtung interaktiv etc. Wie ist das dort in der Mongolei normalerweise?
Also es herrscht hier doch noch ein sehr konservativer Unterricht vor, viel Frontalunterricht oder eben ausschließlich mit Einzelarbeit mit Buch und Arbeitsblättern, handlungs- und praxisorientierte Methoden wie Rollenspiele, Think, Pair, Share, auch kooperative Lernformen wie Lerntempo, Duett oder ja, dieses kollaborative Arbeiten, das kennen meine Schüler noch nicht. Beziehungsweise sie lernen es jetzt kennen.
Und wie reagieren Sie darauf? Sagen Sie erstmal, komisch, will ich nicht, oder sind Sie gleich voll dabei?
Das ist sehr unterschiedlich. Also zunächst waren sie sehr verhalten, aber die Schüler kennen mich ja inzwischen auch und wissen, dass ich immer für eine Überraschung gut bin. Und inzwischen freuen sie sich auch darauf, wieder mal was Neues auszuprobieren. Ich liebe kreative Unterrichtsmethoden, weil ich den Eindruck habe, dass das Lernen einfach sehr, sehr viel nachhaltiger dadurch gestaltet werden kann, dass ich als Lehrkraft auch eine ganz andere Rolle einnehmen kann, nämlich wirklich als Lernbegleiterin und nicht als die Autoritätsperson per se, die jetzt den Frontalunterricht leitet. Und das finden die Schüler auch gut, dass sie auch merken, wir als Gruppe können auch schon unwahrscheinlich viel, wenn der Lehrer oder die Lehrerin die entsprechende Lernumgebung schafft. Wir schaffen vieles auch gemeinsam. Wir werden viel selbstständiger durch diese Art von Unterricht. Und wir erwerben Kompetenzen, die weit über die Sprachkompetenz hinausgehen. Das ist für mich als Lernbegleiterin auch wundervoll zu sehen. Und ja, da haben wir eine Menge Spaß. Das finden die Schüler gut, das finde ich gut. Das motiviert uns gegenseitig und schafft eben auch eine ganz entspannte, ganz positive Lernatmosphäre.
Frau Paul, ist es das, was Sie am Anfang gesagt haben, dass Sie auch von den anderen lernen können? Also durch diese Art des Unterrichtens, dass es nicht nur so ist, dass die Kinder von Ihnen lernen, sondern Sie auch durch das Ganze? Ist es das, weiterzuentwickeln, diese Art der Zusammenarbeit, der Unterrichtslehrmethoden?
Ja, unbedingt. Das macht ja auch diese Auslandserfahrungen so spannend, dass ich als Deutsche natürlich hier auch Werte vermitteln darf, ein Bild von Deutschland vermitteln darf, neben der eigentlichen Sprachkompetenz und gleichzeitig aber auch so viel von den Schülerinnen und meinen Kolleginnen lerne über die mongolische Kultur, über die mongolische Tradition. Jetzt lerne ich das mongolische Alphabet und die Aussprache, aber ich lerne auch ganz viele Soft Skills, so zwischenmenschliche Kommunikation, wie funktioniert das hier in der Mongolei, wie wird hier mit Schwierigkeiten umgegangen? Und auch das ist ja ein wahnsinniger Erfahrungsschatz, den ich hier sammle und den ich dann irgendwann auch wieder mit nach Europa bringen werde und von dem meine Kolleginnen in Deutschland, aber auch meine Schülerinnen dann in Deutschland profitieren werden. Das ist auch ein wichtiges Ziel des Auslandsdienstes, dass es nicht nur um die reine Sprachvermittlung geht, sondern dass Brücken gebaut werden zwischen Kulturen, dass ein interkultureller Austausch stattfindet und Interesse am jeweils anderen Land geweckt wird, das ehrlich ist und das authentisch ist. Ich finde das gerade in unserer heutigen Zeit so unwahrscheinlich wichtig, dass Werte geprägt werden wie Toleranz, wie Offenheit, wie Demokratieverständnis. Und da ist es für mich wahnsinnig schön, meinen kleinen Beitrag einfach dazu zu leisten.
Der wirkliche interkulturelle Austausch, sagen Sie. Was sind denn, sagen wir, 2, 3 Punkte, wo Sie sagen, das hat mich jetzt am meisten bis dato begeistert an dem Leben, Zusammenleben etc. in der Mongolei?
Begeistert bin ich vor allem von der Art und Weise, wie Familie hier noch gepflegt wird. Die Mongolen haben einen ganz anderen Familiensinn als wir in Europa. Das ist so ein bisschen dadurch geprägt, dass ganz viele Mongolen, die jetzt in der Hauptstadt leben, auch Verwandtschaft auf dem Land haben oder deren Familie ursprünglich auch aus der Steppe kommt. Und dort ist man angewiesen auf jeden Einzelnen und muss auch als Gruppe, als Team gut abgestimmt funktionieren, damit man den Alltag bewältigen kann. Das bedeutet auch, dass man sich bei der Kindererziehung unterstützt, dass Familien hier in der Regel nicht nur aus der Kernfamilie bestehen, sondern auch aus Großeltern, aus Tanten, aus der ganzen Nachbarschaft, die hier Kinder erziehen. Und da kann ich auch noch eine ganze Menge Positives von lernen und das ist schön zu sehen. Die Mongolen haben außerdem noch einen ganz anderen Bezug zur Natur, weil sie eben durch ihre Vergangenheit als Nomadenvolk ja auf die Natur, auf ihre Tiere, auf die Herde angewiesen sind. Und das merkt man auch in der Millionenstadt Ulaanbaatar, in der ich jetzt lebe, immer noch jeden Tag.
Spannende Punkte, die Sie gerade erwähnt haben. Die Bedeutung der Familie. Tatsächlich ist es ja bei uns so, besonders in den Großstädten, dass es immer mehr verloren geht. Man zieht in die eine oder andere Stadt. Großeltern, Tanten, Onkels sind gar nicht mehr so wichtig, sondern nur die kleine, ja, Familie von Vater, Mutter und vielleicht die 2 oder 3 Kinder oder nur 1. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, vielleicht da wieder zurückzukommen oder das wieder mehr auszubauen. Was meinen Sie?
Ja, oder sich zumindest auch nochmal bewusst zu werden, welches Familienbild hat mich eigentlich geprägt oder welches Familienbild herrscht in Europa vor. Sie haben jetzt eben die Kernfamilie erwähnt, ja, aber es gibt ja auch in Europa die Regenbogenfamilien. Es gibt ja vielfältige Familienkonzepte, die in Europa selbstverständlich sind. Umso schöner war es jetzt auch hier für mich nochmal zu realisieren, dass Familie auch ganz groß gedacht werden kann, in ganz anderen Dimensionen, dass Familie eben auch bedeutet, Nachbarn und ein ganzes Dorf schaut und guckt und kümmert sich, wenn einer krank ist. Das nochmal so in meinen persönlichen Fokus zu rücken, hat natürlich auch meine Kompetenz nochmal erweitert. Aber es regt ja nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zur Diskussion an. Also das ist auch etwas, das ich mit meinen Schülern diskutieren kann. Wie ist das Leben der Familie in der Mongolei? Welche Rolle spielt Familie in Deutschland? Welche Gemeinsamkeiten gibt es? Welche Unterschiede gibt es? Ohne jetzt zu werten, dass das eine oder das andere Familienbild besser ist, sondern einfach, um sich auszutauschen und da eben auch wieder einen authentischen Sprechanlass zu schaffen und gleichzeitig wieder etwas über die Kultur des jeweilig anderen Landes zu erfahren. Das ist unglaublich spannend.
Sie haben als 2. Punkt gesagt, die Verbindung zur Natur. Bringt denn das Schulsystem genau das auch in den Unterricht mit ein?
Das ist noch schwierig. Die mongolischen Schüler haben natürlich auch Biologie, Erdkunde, Unterricht und so weiter. Aber Gedanken wie Nachhaltigkeit, Umweltverschmutzung, Müllvermeidung rücken jetzt immer mehr in den Fokus auch der mongolischen Lehrpläne. Und da sind natürlich nicht nur die mongolischen Kollegen gefragt, sondern eben auch ich wieder als diejenige, die hier deutsche Perspektiven aufzeigt, dass ich erzählen kann, wie ist es bei uns in Deutschland, wie machen wir das? Aber auch wieder Frage, wie geht ihr in der Mongolei mit dem Thema Umweltverschmutzung um? Gerade in der Hauptstadt ist das Thema Luftverschmutzung hier ein Riesenproblem, gerade im Winter. Und da ist es ja schön, wenn man gemeinsam an möglichen Lösungen arbeiten kann. Da haben die Schüler auch sehr viel Freude daran.
Was man so über die Mongolei lesen kann, ist, dass es dort die Schulpflicht gibt. Die Bildung wird sehr groß geschrieben und dass die Alphabetisierung sehr hoch ist. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich zu 100% bestätigen. Gerade auch die Motivation der Schülerinnen und Schüler ist sehr, sehr groß, weil eben Bildung einen sehr hohen Stellenwert in der Familie hat. Bildung ist für die Familie eine Möglichkeit, natürlich auch die eigenen Perspektiven zu verbessern, weshalb Eltern schon sehr großen Wert auf eine sehr gute Bildung ihrer Kinder legen. Und das erlebe ich hier jeden Tag. Die Schüler sind hochmotiviert. Sie möchten sich unbedingt weiterbilden. Sie möchten auch gerne Hausaufgaben machen nach der Schule. Obwohl wir bis 16 Uhr hier Unterricht haben, möchten die Schüler noch Hausaufgaben machen, weil sie vielleicht durchs Elternhaus geprägt, aber doch auch irgendwie eine intrinsische Motivation haben, sich fortzubilden, sich weiterzubilden, weil sie es einfach als große Chance sehen. Und das ist wunderschön.
Da könnte man ja fast sagen, die deutschen Schüler könnten was von den mongolischen Schülern lernen. Ne? Wenn ich so mit den Schülern spreche, die Lust zu lernen ist sehr gesunken und Hausaufgaben sind nicht gerade wirklich angesagt.
Ja, genau, das denke ich manchmal auch. Viele deutsche Schüler ruhen sich so ein bisschen darauf aus, dass sie in die Schule gehen oder sehen es vielleicht auch als ihre lästige Pflicht an, in die Schule gehen zu müssen. Da herrscht hier ein ganz anderer Blick vor. Hier sind die Schüler froh, eben zur Schule gehen zu dürfen, etwas lernen zu dürfen. Und das ist für mich als Lehrkraft, die 5 Jahre lang an einer Oberschule in Niedersachsen gearbeitet hat, auch sehr erfrischend mitzuerleben.
Da wäre ja möglicherweise ein Austausch, ein Schüleraustausch mal ganz spannend, damit deutsche Schüler erleben können, wie das dort aufgefasst wird, die Bedeutung, lernen zu dürfen, oder?
Genau, aus diesem Grund habe ich auch ein Projekt initiiert mit einer deutschen Schule aus meinem Heimatbundesland, aus Rheinland-Pfalz, wo die deutschen und die mongolischen Schüler gemeinsam an einem Padlet arbeiten, also ganz interaktiv und ganz unterschwellig sich kennenlernen und auch Themen behandeln wie Schule. Welche Rolle hat Schule, welche Rolle hat Bildung in meinem Umfeld, in meinem Leben? Welche Ziele habe ich so für mich? Und da brauche ich als Lehrkraft gar nicht große Lernumgebungen vorzubereiten. Allein durch diesen Austausch untereinander lernen die Schüler schon eine andere Sicht kennen und erweitern dadurch auch ihre Kompetenzen. Und ich glaube, dieser Austausch ist ganz, ganz wichtig, eben nicht nur für die mongolischen Schüler, dass sie authentische Sprachanlässe auch haben und mit ihren Altersgenossen lernen können, sondern ich denke, es ist auch eine große Bereicherung für die Schüler, die in Deutschland an diesem Padlet und an diesem Projekt mitarbeiten, weil es ihnen vielleicht auch nochmal Denkanlässe gibt, darüber nachzudenken, ob und wie weit ihre Einstellungen von Schule dem vielleicht auch widersprechen, was die mongolischen Schüler hier denken über Schule, über Bildung, über den Deutschunterricht.
Das kann ich mir auch vorstellen, Frau Paul. Eine kleine Frage am Rande. Was meinen Sie, warum das bei uns mittlerweile so ist, dass Schule als völlig selbstverständlich angesehen wird für den Schülern, als lästig und oh Gott, ich muss schon wieder in die Schule gehen?
Da stellen Sie jetzt die ganz große Frage. Ich glaube, wenn man das beantworten könnte, dann könnte man ganz viel auch im deutschen Schulsystem verändern. Ich denke, viel steht und fällt natürlich auch mit der Art und Weise, wie unterrichtet wird. Und da finde ich es in Europa wirklich sehr, sehr gewinnbringend, dass wir sagen, wir sind als Lehrer Lernbegleiter. Wir wollen die Schüler nicht bevormunden, sondern die Schüler sollen selbst Kompetenzen entwickeln. Sie sollen selbstständig lernen und wir geben ihnen die Werkzeuge an die Hand. Und ich denke, da ist Deutschland, ist Europa jetzt gerade auf einem sehr guten Weg, die Schüler auch wieder so intrinsisch zu motivieren. Weil gerade das Lernen, das ist ja etwas, das tun wir Menschen ein Leben lang und das ist ja etwas, was wir auch nicht verlernen können, sondern wir haben eine große Begeisterung, Neues zu entdecken. Und wir sind gerade dabei, glaube ich, auch den Unterricht wieder so zu gestalten, dass er interessant wird für Lernende.
Frau Paul, zum Abschluss noch eine Frage. Ich glaube, Ihr Aufruf ist auch unter anderem an Kollegen zu sagen, schaut euch doch mal diese großartige Möglichkeit an, ins Ausland zu gehen, oder?
Ja, ich habe das Gefühl, viele deutsche Lehrkräfte, deutschsprachige Lehrkräfte wissen gar nicht um diese großartige Möglichkeit des Auslandsschulwesens. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich hier darüber sprechen kann und meine Erfahrungen teilen kann. Weil gerade auch für Menschen wie mich, die auch gerne reisen und fremde Länder und Kulturen entdecken, ihren eigenen Horizont vielleicht auch erweitern wollen, bietet das Auslandsschulwesen eine ganz großartige Möglichkeit, die eigenen Kompetenzen und den eigenen Horizont zu erweitern, so eine Brücke zu schlagen zwischen Kulturen, aber gleichzeitig auch ganz viel neues Werkzeug zu erhalten, das man dann im Unterricht gewinnbringend sowohl im Gastland, aber eben auch dann später in Europa wieder gewinnbringend einsetzen kann. Und es gibt ganz viele ganz motivierte Lehrkräfte im deutschsprachigen Europa. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen eine Möglichkeit, sich nochmal mehr zu engagieren und eben auch dann die Freude wieder zu entdecken am Lehrberuf.
Das kann ich mir gut vorstellen. Vielen Dank, Frau Paul, für das spannende Gespräch und weiterhin viel Erfolg und viele neue Eindrücke in der Mongolei.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Jugendliche reagieren auf politische Beeinflussungsversuche schnell allergisch, meint mein Kollege Klaus Rüdiger. Ihre Lebensrealität wirkt sich auf das Wahlverhalten aus. Hier Rüdigers Kommentar zur aktuellen Trendwende bei den Jungwählern.
Es lässt sich längst nicht mehr kleinreden. Ein Trend manifestiert sich. Junge Menschen wenden sich von den linksgrünen Parteien ab und wählen vermehrt rechte Politiker und Parteien. Bei den amerikanischen Präsidentschaftswahlen von letzter Woche haben ca. 44% der Wähler unter 30 Jahren Trump gewählt. Das sind satte 10% mehr als bei den Wahlen von 2020. Bei den Europawahlen im Juni dieses Jahres konnte die AfD bei den deutschen Jungwählern, also bei den 16- bis 24-Jährigen, 12 Prozentpunkte dazugewinnen und erreicht in dieser Altersgruppe erstmalig einen Wähleranteil von 17%. Die Grünen verloren bei den Europawahlen sage und schreibe 23% in dieser Altersgruppe. In Sachsen und Thüringen die gleichen Ergebnisse. In Sachsen wählten aus der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen im September dieses Jahres 31% AfD, 8% Grüne. In Thüringen gar 38% AfD und nur 6% Grüne. Dieser Trend ist bemerkenswert, erfolgt er doch nur wenige Monate nach der massenhaften und übergriffigen politischen Mobilisierung der Schulen gegen die rein medial konstruierte Horrorvision einer sogenannten Wannsee-Konferenz 2.0. Die aktuellen und unerwarteten Wahlresultate haben bei Lehrerverbänden und Bildungspolitikern Bestürzung bis Entsetzen ausgelöst. Warum, fragen Sie sich, versagt die politische Bildung in den Schulen? Ja schlechthin das gesamte Bildungssystem, wie es solch alarmierende Wahlergebnisse vermeintlich zeigen. Fragen wir bei der Premium-Adresse der politischen Bildung nach, der Bundeszentrale für politische Bildung, die mit ihren staatlich subventionierten linksliberalen Angeboten an Unterrichtsmaterialien zu Themen wie Rechtsradikalismus, Islamophobie oder Trans und Transgender die Deutungshoheit in den bundesdeutschen Klassenzimmern beherrscht. Daniel Kubiak, Sozialwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität, ordnet auf der Website der Bundeszentrale das Wahlverhalten der Jungen drei Problemfeldern zu. Der sogenannten ostdeutschen Opfererzählung, dem sogenannten völkischen Denken sowie der mangelnden akademischen Bildung ostdeutscher Jungwähler. Bedauernd stellt er fest, dass er und seine Kollegen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgrund mangelnder Bildung zu wenig durchdringen würden. Andere Experten wie der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Stefan Marschall erkennen eine allgemeine Verunsicherung der Jungen als Ursache für das unerwünschte Wahlverhalten. Corona-Erfahrungen, Kriege, Klimawandel, Migration, Inflation oder die schwächelnde Wirtschaft. Deshalb sei es für die politische Kultur im Lande wichtig, dass klare Linien zu Hass und Hetze gezogen würden, dass sich die Auseinandersetzung zwischen den demokratischen Parteien zivilisiert und konstruktiv verhalten müsse, so der Politologe im WDR-Interview nach den Europawahlen. Blicken wir zurück auf das Jahr 2019. In den europäischen Metropolen schwänzte die sogenannte Klimajugend mit der Parole Fridays for Future regelmäßig die Schule und demonstrierte, medial begleitet, lautstark und provokativ. Unter dem Motto Klimastreik waren die Parolen hübsch antifaschistisch aufgestellt, hübsch antikapitalistisch mit offenen Aufrufen zum Systemwechsel und Einladungen für Sitzstreiks, Straßen- und Flugpistenblockaden. Der Terminus Klimajugend wurde zum Wort des Jahres 2019 geadelt und in der Folge konnten die Grünen die Ernte bei anstehenden Wahlen einfahren. Halten wir fest, 2019 medialer Applaus, Jubel und Aufbruchstimmung. 2024 Entsetzen, Ratlosigkeit und abgedroschene Erklärungsmuster. Der Blick auf das Jahr 2019 erfolgte jedoch durch einen Röhrenblick. Die Klimastreiks waren über NGOs und Schülerorganisationen orchestriert und die sogenannte Klimajugend beschränkte sich in der Regel auf Gymnasiasten in städtischen Metropolen, auf Jugendliche aus akademischen linksliberalen Elternhäusern. Denn die große Masse der jungen Leute, in der Schweiz sind es ca. 2/3 Berufsschüler, schwänzten 2019 nicht die Schule. Oder war die sogenannte Klimajugend von ihren Lehrern verführt worden, wie die Ergebnisse einer gemeinsam verfassten Maturaarbeit von 3 Schülern aus der Aargauer Kleinstadt Baden vermuten lassen? Diese Arbeit löste 2022 schweizweit ein mediales und politisches Echo aus, da sie resümierte, die Mittelschullehrer haben einen eindeutigen Linksdrall. Tatsächlich lässt sich die politische Trendwende nicht monokausal deuten. Jugendliche reagieren auf politische Beeinflussungsversuche von wem auch immer schnell allergisch, opponieren tendenziell gegen den Mainstream und sind im Gegensatz zu den linksgrünen Parteifunktionären mit einer anderen Lebensrealität konfrontiert. Mit heillos überforderten Lehrern, denen eine unrealistische Integration und ideologiegetriebene Inklusion verschrieben wurde, mit zum Teil miserabler schulischer Infrastruktur, mit zunehmender Gewalt auf den Schulhöfen, im öffentlichen Raum und Verkehr, mit miserablen Wirtschaftsprognosen, der erdrückenden finanziellen Last der Altersversorgung ihrer Eltern- und Großelterngeneration und einem weiter anwachsenden Schuldenberg. Viele junge Wähler verstehen glasklar, wohin die Reise geht, wenn sich nichts ändert.
Trendwende bei Jungwählern. Das war der Kommentar von meinem Kollegen Klaus Rüdiger.
Konfliktgespräche ohne Verlierer? Ja, das geht, meint Christoph Alton, Konfliktmediator in Österreich und fast 40 Jahre lang Lehrer vorwiegend für Jugendliche. Heute widmet er sich der Mediation und seine Webseite hat Christoph Alton genauso benannt. www.konfliktgespräche-ohne-verlierer.net. Konfliktgespräche ohne Verlierer, alles zusammen. Herr Alton, Konfliktpotenzial, auf welchen Ebenen gibt es das denn überhaupt in der Schule, also im schulischen Umfeld?
Ja, da gibt es genügend Konfliktpotenzial, weil es hier ganz besonders um mehrere Bereiche geht. Der Lehrer hat ja mit sich selber auch schon ein eigenes Kapitel zu bearbeiten. Dann hat er sich zu verantworten vor den Schülern, die ihm anvertraut werden, vor den Eltern der Schüler, genauso vor der Direktion und auch vor der Schulbehörde. Und deshalb ist es sehr, sehr entscheidend, wenn ein Lehrer erfolgreich unterrichten will, ohne selber Schaden zu erleiden, dann ist es eine Voraussetzung, dass er bereit ist, sein eigenes Leben immer wieder auf dem Versöhnungswege zu bearbeiten.
Das Wichtigste ist die Versöhnung. Nehmen wir uns jetzt mal das Beispiel Lehrereltern und auch Lehrerkollegen an. Was sind da die meisten Konfliktpotenziale?
Die Eltern sind eigentlich sehr schnell dankbar, wenn sie spüren, dass die Lehrperson ihr Kind gerne mag. Also das Emotionale ist hier eigentlich Priorität. Bei den Kollegen schaut das schon wieder ein bisschen anders aus, weil hier auch wieder viel mit Eifersucht zu tun hat. Und wenn ein einzelner Lehrer möglichst authentisch unterrichten will, also nicht seine eigene Persönlichkeit aufgibt und nur noch funktioniert wie ein Roboter, dann bewirkt das natürlich bei Kollegen auch zum Teil Eifersucht, weil sie sehen, dass dieses authentisch sein, aber nicht perfekt sein, nur authentisch sein, bei den vor allem Jugendlichen sehr, sehr gut ankommt.
Das führt also dann zur Rivalität unter Lehrern. Und wie kann sich das ausdrücken?
Ja, es kann sich ausdrücken, indem man einfach ausgegrenzt wird, dass man eigentlich nicht dazu gehört, weil man nicht mittut mit der Masse. Und dieses Ausgegrenztsein kann so sein, dass man beständig spürt, man ist als Kollege auf diese Art und Weise, wie man den Unterricht gestaltet, nicht erwünscht. Man wird an den Rand gedrängt und auch wenn im Lehrerzimmer Gespräche geführt werden, dann fühlt man sich oft irgendwo ausgegrenzt, weil man oft über Schüler spricht und oft über Negatives spricht. Und ich habe da auch selber die Erfahrung gemacht, wenn man da nicht mitschimpft, dann ist das eigentlich nicht normal.
Meinte ich eben herauszuhören zwischen den Zeilen, dass Sie das selber erlebt haben. Wie sind Sie dann damit umgegangen? Wie haben Sie das lösen können?
Also mir haben die Schüler sehr, sehr, sehr viel geschenkt. Und sie waren über alles dankbar, was ihr menschlicher Wert anbelangt. Wenn ich sie beobachtet habe und lange gesucht habe, wie ein Goldgräber nach Fähigkeiten, nach Stärken gesucht habe. Und ich habe dann dem Einzelnen vor der ganzen Klasse gesagt, du, das kannst du ja sehr gut oder damit hast du mir jetzt eine große Freude gemacht, dann spürte ich, wie sehr dieser Schüler sich aufgerichtet hat, weil wir Menschen im tiefsten Wesen eigentlich Bindungspersönlichkeiten sind. Und deshalb ist es unbedingt notwendig, wenn ein Lehrer den Jugendlichen oder den Kindern eine große Hilfe sein will, dass er auch die Bindungsebene zu den Kindern bzw. Jugendlichen beständig fördert.
Jetzt sind wir schon bei den Schülern. Nochmal ganz kurzen Sprung zurück zu den Kollegen und zu der Kollegen-Eifersucht. Sie haben gesagt, durch die Authentizität des Lehrers gegenüber den Schülern, das offensichtlich sehr gut ankommt, führt das wiederum zu Eifersucht bei den Kollegen und man wird ausgegrenzt. Und da war meine Frage, wie sind Sie da aus diesem Konflikt herausgekommen? Haben Sie da die Schüler selbst unterstützt? Haben Sie da sozusagen den Rückhalt durch die Schüler bekommen?
Also noch einmal, die wunderbaren Rückmeldungen der Schüler oder dass ganz schwierige Schüler in meinem Unterricht mir sehr angenehm gegenüberstanden und mich eher wohl gefördert haben, das hat mich natürlich gestärkt und hat mir tiefen Sinn gegeben, dass ich spürte, mein Hauptauftrag sind die Schüler. Und in einem Lehrkörper sind ja auch die unterschiedlichsten Erwachsenen als Lehrpersonen da, die auch ihren eigenen Privatbereich haben und eben entsprechend, wie sie ihren beständigen Versöhnungsweg angehen oder überhaupt nicht, sind sie dann einfach sehr ablehnend. Und ich habe das einfach über so viele Jahrzehnte auch gut ausgehalten, obwohl es sehr, sehr schmerzvoll war.
Das kann ich mir vorstellen. Sie haben gerade gesagt, Schüler blühen auf, wenn man ihnen Wertschätzung gegenüberbringt.
Ja, ich bin ein Mensch, der immer wieder bereit war, dazu zu lernen, beziehungsweise nach den Ursachen zu forschen. Warum kann ein Jugendlicher zum Beispiel in Deutsch, im Deutschunterricht, sich in der Rechtschreibung nicht verbessern? Und immer wieder durch dieses Beobachten konnte ich feststellen, dass die meisten Blockaden bei diesen Jugendlichen ihr Privatleben war, ihre Verwundungen, ihre Verletzungen von zu Hause und ganz besonders, dass sie einen leeren Liebestank hatten. Das heißt, jeder Mensch hat einen sogenannten Liebestank in seinem Herzen und zugleich ein Anrecht, dass dieser angefüllt oder aufgefüllt wird. Wenn das nicht geschieht, dann müssen Kinder und Jugendliche Auffälligkeiten zeigen, damit man sich mit ihnen beschäftigen muss. Und so habe ich dann ich bleibe jetzt beim Fach Deutsch, ein Benotungssystem entwickelt, wo ich den Schülern gesagt habe, ihr könnt die Hausaufgabe machen, das ist ein Drittel der Gesamtnote und ich werde das dann korrigieren. Meistens habe ich einen Aufsatz schreiben lassen von 200-300 Wörtern pro Woche. Und da konnten sie natürlich auch ihr ganzes Problem und alles darlegen. Ich habe das korrigiert und habe drunter geschrieben, verbessern, dann sehr gut. Und das hat geheißen, jemand, der 30 Fehler gemacht hat, brauchte halt länger. Und jemand, der weniger gemacht hat, der brauchte halt weniger lang. Aber beiden habe ich das Recht zugesprochen, die beste Deutschnote, die es gibt, in Rechtschreiben zu bekommen.
Sehr faszinierend. Ich habe auf Ihrer Webseite ein sehr schönes Video gefunden. Da waren Sie im Kontakt mit einer Schülerin. Da fand ich es auch sehr schön, dass Sie zu der jungen Dame, zu dem jungen Mädchen gesagt haben, die offensichtlich ihre Hausaufgaben nicht mitgebracht hat. Hör zu, offensichtlich konntest du nicht es schaffen, aber ich gebe dir noch die Möglichkeit, bis am Montag würde das für dich passen. Und sie meinte, ja, danke. Da hat man schon im Ton gespürt und in der Wortwahl, das hat sie sehr geschätzt, dass sie diese Chance bekommen hat.
Ganz genau, ja. Weil wenn ich ehrlich bin, weiß ich genauso, dass ich nicht perfekt bin. Ich bin kein Roboter, den man einstellen kann. Und aufgrund meiner inneren Befindlichkeit kann ich manches einfach besser oder manches nicht so gut oder ich schiebe etwas hinaus. Und da habe ich mir gedacht, auch der Jugendliche hat das Recht, bevor er mich anlügt, gebe ich ihm die Freiheit zu sagen, du kannst das bis Montag nachholen, passt das für dich? Und wenn er dann gesagt hat, ja, dann habe ich ihn ernst genommen.
Was würden Sie sagen, was sind in kurzen Stichpunkten die Grundlagen, die Säulen Ihrer Mediation, Ihres Verständnisses, um Konflikten keine Chance zu geben? Ich sehe zunächst viel Empathie.
Ja, da haben Sie richtig geschätzt. Das heißt, weil wir Bindungswesen sind, das gilt für alle Menschen zu allen Altersstufen und Alterszeiten, haben wir eben ein Anrecht, dass Mitmenschen uns beobachten. Sie müssen uns wahrnehmen, weil bei uns die Augen doppelt sind, die Ohren auch doppelt, ganz nahe am Gehirn, stellen wir eben oft bei Mitmenschen seine Mängel fest. Und mein anderes Unterrichten war, wenn ich Mängel festgestellt habe, habe ich nicht dann eine negative Note eingetragen, sondern mich gefragt, was kann ich jetzt diesem einzelnen Schüler beitragen, dass er besser wird. Und das nennt man eben Goldgräber sein und ist ein großer Unterschied zum sogenannten Mistkäfer, wo ich nur bei den Mängeln der Mitmenschen, auch der Schüler, herumtrample und immer wieder schimpf, weil der das oder das nicht macht oder kann. Und so merkte ich, dass ich eigentlich den Jugendlichen mehr zur größeren Eigenverantwortung hinführen konnte, die er dann gerne umgesetzt hat.
Das ist hochinteressant, was Sie sagen. Also das Wort war Goldgräber sein, das Gute im Schüler suchen, anstatt der Mistkäfer zu sein, das Schlechte, sich auf dem Schlechten festzubeißen. Was sind die anderen Faktoren oder ist das das Wichtigste, was man in Ihrer Mediation braucht?
Ja, wenn ich Goldgräber sein will bei einem Menschen, der mir schlecht kommt oder der mir gegenüber sich negativ auffällig verhält, dann ist das nicht etwas, was so locker an mir vorbeigeht, weil das ja auch schmerzt oder Probleme bereitet. Deshalb ist die große Gefahr, dass man hier stehen bleibt. Und ich hatte die Gnade, dass ich dann bei ganz schwierigen Situationen von Schülern mich gefragt habe, so, und was kann ich bei dem Gutes finden? Und das Gute suchen bedeutet ja auch für den anderen, für den bin ich wichtig, der interessiert sich an meinem Leben und das kennen die meisten heute nicht mehr, sondern es wird nur noch verlangt, damit irgendein Ziel erreicht wird. Die Gefahr ist auch, dass wir Lehrer dann vor den Kollegen und auch vor der Direktion sagen können, schau, meine Schüler sind gut und so. Also da laufen ganz verdeckte Spielereien im Hintergrund mit, die letztlich das Goldgraben erschweren.
Das kann ich mir vorstellen. Jetzt höre ich schon andere Lehrer sagen, ja, aber dafür habe ich keine Zeit und außerdem bin ich dafür auch gar nicht ausgebildet. Kennen Sie das?
Ja, also hier braucht man überhaupt keine Ausbildung, sondern das ist eigentlich ein inneres Gespür. Leider lernt man das nicht in der Grundschule, man lernt das nicht in den Familien. Das ist ein ganz neues pädagogisches Modell, das sich jetzt halt einfach entwickelt hat und in der Anwendung sehr, sehr große Erfolge bringt. Erstens für denjenigen, der es anwendet letztlich und zweitens für diejenigen, die eigentlich mit gebrochenen Herzen da in der Schulbank sitzen und die danach lechzen, Wert und Würde zu bekommen, besonders von einer Lehrperson.
Gibt es denn für Ihr Mediationskonzept einen theoretischen Hintergrund beziehungsweise haben Sie sich das alles selbst aufgebaut?
Also ich hatte nie einen Hintergrund, sondern das sind Erfahrungswerte. Und wenn man so viele Jahrzehnte bei Jugendlichen Lehrer sein darf, dann zerbricht man entweder oder man kann so viel dazulernen für sein Leben. Und das durfte ich jetzt halt machen. Das ist ein großes Geschenk für mich, hat mich auch gesund erhalten. Und zwar nicht nur psychisch, sondern auch körperlich, weil da tiefe, tiefe Bindungen entstanden sind, die bis heute noch anhalten.
Mit den Schülern?
Mit den Schülern, ja, mit den ehemaligen Schülern.
Können Sie da ein Beispiel erzählen?
Ja, ein Beispiel. Ein ehemaliger Schüler hat sich emporgearbeitet in einem Betrieb und ist auf der zweiten Chefetage angelangt. Das ist ein Großbetrieb hier im Vorarlberg. Und es ist nur noch ein Chef über ihm. Und dann hat er mir erzählt, er hält es fast nicht mehr aus, weil dieser neue Chef hat wohl alle Studien, aber wie er umgeht mit der Sekretärin, mit ihm, das ist alles andere als wertschätzend und wohlwollend und wird nie etwas gut ausgesprochen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, möchtest du einen Versuch machen? Sagte er ja. Sagte ich so, jetzt überlegst du, was hat dieser Chef Gutes an sich? Seine erste Antwort war gar nichts. Dann sagte ich zu ihm, doch, vielleicht kommt er pünktlich zur Arbeit, vielleicht schaut er, dass alle genug verdienen, dass die Familien auch gut ernährt werden können zu Hause. Dann sagte er, ja, das stimmt. Und dann war er bereit, ging an die Cheftüre, hat geklopft, dann hat der Chef gesagt, ja, herein. Dann geht er hinein und sagt, darf ich Ihnen etwas Schönes sagen? Und der Chef total perplex. Ja, was ist dann? Ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, weil Sie immer so pünktlich zur Arbeit kommen. Sie sind ein großes Vorbild für uns alle. Und auch, dass Sie dazu schauen, dass jeder genug verdient und die Familien dadurch wohl ernährt werden können. Der Chef war sprachlos, konnte überhaupt nichts dazu sagen, strahlte aus seinem Gesicht über alles. Und das war für diesen ehemaligen Schüler ein sogenannter Neustart in der Begegnung. Das heißt nicht, dass dadurch die ganzen Probleme aus der Welt geschaffen sind. Ungefähr eine Woche später ist er wieder zum Chef gegangen und hat gesagt, darf ich Sie was fragen? Ja, natürlich. Also wir merken, wenn man bei einem Menschen Goldgräber ist, und das ist ehrlich, das ist eine Voraussetzung, dann werden Türen geöffnet, die bisher geschlossen waren. Und dieser ehemalige Schüler konnte dann auch das Thema mit der Sekretärin zum Thema machen. Also da fing etwas Neues an.
Herr Alton, jetzt denke ich an Mediation in deutschen Schulen, wo Mediation durchgeführt wird und das machen vor allem Schüler. Jetzt hat er wahrscheinlich die Mediation, die die Kinder dort erlernen, um Mediation durchzuführen unter den Schülern, nichts mit ihrer zu tun, nehme ich mal an.
Ja, das sagen Sie ganz richtig, weil so etwas, wenn man Methoden lernt, letztlich muss man immer darauf achten, welche Früchte bringt das. Und die Früchte von jedem Baum sind entscheidend, dass man sagen kann, aha, dieser Baum steht am richtigen Platz, hat den richtigen Dung, auch Wind oder Schatten oder Sonne. Und so sehe ich das auch. Wir lernen natürlich viele Methoden, nur wenn man sieht, dass immer mehr alles zerbricht, dann müsste dort was geändert werden. Und diese Methode, die ich da entwickeln durfte mit den Jugendlichen zusammen, die ist natürlich nicht gefragt, weil es nichts kostet und sehr, sehr viel positivste Änderungen bringen würde.
Wieso sagen Sie, ist das nicht gefragt? Von wem ist das nicht gefragt?
Also ich merke das, wenn ich Vorträge halte, dann sind das primär ganz einfache, schlichte Menschen oder Menschen mit vielen Depressionen, die kommen dann, weil ich habe ja kein Studium in dieser Mediation, sondern das ist alles pädagogisch erprobt und deshalb ist auch die Broschüre so gefragt, weil die Menschen merken, das kann ich sofort umsetzen. Und diese Form bedeutet auch, dass es nur mit mir zu tun hat, während die meisten Methoden darauf angelegt sind, dass es auch ein Gegenüber braucht, der auch mitspielen muss.
Ich habe aber noch nicht verstanden, von wem die Ablehnung kommt.
Ja, halt, ich bin irgendwo eine billige Konkurrenz für jene, die jahrelang studiert haben in dieser Thematik und sie sehen dann, dass plötzlich das, was sie studiert haben, in der Wirkung nicht das bringt, was meine Methode bringt. Und das ist ja eine Enttäuschung auch für sie.
Wobei Sie das ja gelernt haben, also die anderen und Sie offiziell nicht.
Genau, ja. Aber das, was man lernt, das ist auch ideologisch gefärbt, das ist auch sehr viel Theorie und ich merke das auch in der Lehrerausbildung. Ich musste damals 3 Jahre Lehrerausbildung machen, heute macht man 5. Und wegen dem wird die Qualität des Lehrers den Schülern gegenüber nicht besser, sondern auch bei uns in Vorarlberg sind viele Lehrer grenzwertig am Unterrichten, weil sie nicht authentisch sein dürfen. Sie müssen einem vorgegebenen System oder Auftrag sehr gerecht werden und können eigentlich nicht authentisch sein. Das ist das große Leidwesen bei uns.
Und Sie können nicht authentisch sein? Darunter verstehen Sie, dass Sie nicht auf die Schüler eingehen können, sondern strikt Ihr Curriculum durchziehen?
Genau. Sie haben ein Programm, das wird Ihnen vorgesetzt. Und ich hatte jetzt halt an dieser Schule ein bisschen Freiheit, so muss ich das sagen, doch auf die Schüler einzugehen, sie dort abzuholen, wo sie sind. Die meiste Zeit meines Unterrichtens war bei Jugendlichen, die eher null Bock hatten, die bisher auch nicht viel schulisches Interesse hatten. Und so hatte ich wahrscheinlich auch mehr innere Freiheit im Herbst, wenn die Schule begonnen hatte, so über Gott und die Welt mich mit ihnen auszutauschen und dann ihnen nachgereiht Inhalte zu vermitteln. Also zuerst war die Bindungsebene lange Zeit, vielleicht 2 Monate, September, Oktober, und dann erst waren die Schüler bereit, auch Inhalte aufzunehmen.
Wenn Sie an Schulen arbeiten, werden Sie dort bezahlt? Bieten Sie das an oder kommen die Schule auf Sie zu? Wie funktioniert dieser Prozess?
Ja, ich mache das im Moment so, dass wenn Anfragen kommen, dann gehe ich zur Schule. Ich werde jetzt im November in die Schweiz zu einer Schule, werde ich gerufen. Und ich mache das so, weil das ein ganz großes Geschenk für mich geworden ist, diese Art der Kommunikation, vor allem bei Konflikten, dass das so erfolgreich abgelaufen ist und mich selber auch immer nur gestärkt hat, nicht geschwächt hat, dass ich den Vortrag selber kostenfrei mache, während die Unkosten ich mir zahlen lasse.
Wenn wir jetzt uns das Konzept nochmal im ganz Kurzen anschauen, dann ist das Wichtigste die Wertschätzung des anderen, ganz egal, ob es jetzt hier um Schüler geht, um Kollegen, um Eltern oder auch um die Schulbehörde. Außerdem ist es die Goldgräberstimmung, dass man das Positive im anderen sucht, anstatt sich weiter auf dem Negativen auszuweiten. Und die Empathie. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, ganz richtig, genau so. Und wenn du einen Aufsatz schreibst und ich sage jetzt, jemand hat 10 Rechtschreibfehler und einen Monat davor hatte er 15, dann sage ich nicht zu ihm, ja, du hast wahnsinnig viel Fehler gemacht, sondern mal schau, du hast dich super verbessert. Das nennt man Goldgräber sein.
Ganz kurz noch zum Abschluss. Was ist Ihre Empfehlung, sowohl an Schüler als auch an Schulen und Kollegen?
Meine Empfehlung ist, dass wir den Menschen wieder als Körper, Geist, Seele, Person wahrnehmen und alles daran setzen, dass diese drei Anteile des Menschseins miteinander in der Ergänzung Raum bekommen. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter und es hat es noch nie gegeben, dass Körperliches an der Schule, Geistiges und Emotionales im Stundenplan, im Lehrplan, in der Benotung gleichwertig benotet werden, sondern dass meistens das Emotionale wurde ausgeschalten und nur die anderen zwei wurden für wichtig erkannt und auch im Zeugnis bemerkt. Und das ist eben ganz, ganz, ganz schade und führt eigentlich das Menschsein weg vom Glücklichsein, sondern führt hin zum Funktionieren.
Absolut. Herr Anton, hochspannend. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, danke.
Das Lehrerzimmer, unsere Sendung bei Kontrafunk rund um das Thema Schule und Bildung, geht zu Ende. Und wenn Sie selbst ein Thema bewegt und uns darüber berichten wollen, als Lehrer, Elternteil oder auch als Schüler, dann schreiben Sie uns sehr gerne per E-Mail an unter lehrerzimmer@kontrafunk.radio. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Camilla Hildebrandt.